Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Heute mit Moritz Küpper im Studio einen guten Abend. Die Blicke, sie gehen heute nach Brüssel, wo sich die Staats- und Regierungschefs auf ein Personaltableau einigen wollen, das offiziell nominieren sollen. Doch Italien, Regierungschefin Giorgia Meloni, die fühlte sich vor dem Gipfel außen vor bei der Personalfindung. Da beschwichtigen nun im Vorfeld andere, Donald Tusk aus Polen beispielsweise, der sagte, niemand respektiere Italien mehr als er.
No one respects Prime Minister Giorgia Meloni and Italy more than I do, really.
Ich glaube, es ist wichtig, gerade auch Italien, gerade auch die italienische Premierministerin gut einzubinden in diesen Verhandlungsprozess. Für Österreich ist sie eine wichtige Partnerin.
Da ist unsere Absicht, dass die politische Plattform, die Frau von der Leyen in der Vergangenheit getragen hat, das auch in Zukunft tun soll. Und die klare Hoffnung ist natürlich, dass alle diesen im Parlament auf eine Mehrheit rechnen könnenden Vorschlag unterstützen.
Der Bundeskanzler Olaf Scholz, zuvor auch der österreichische Kanzler Karl Nehammer. Der Europäische Rat, ab heute Nachmittag gleich unser erstes Thema. Wir schalten nach Brüssel. In Berlin, im Deutschen Bundestag, ging es heute um die Krankenhausreform, um eine Aktuelle Stunde zur Maskenbeschaffung. Den Deutschen Bauerntag in Cottbus, den haben wir im Programm. Und die Wahl der neuen WDR-Intendantin. Zum Abschluss schauen wir nach der Vorrunde auf das fertige Tableau der K.O.-Runde der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland. Und in unserer Sendung Hintergrund ab 18.40 Uhr, also in knapp einer halben Stunde, schauen wir nach Amerika, US-Filmbranche, wieso die Gewerkschaften in Hollywood so erfolgreich sind. Nun aber direkt der Blick nach Brüssel zum Europäischen Rat. Peter Kapern, unser Korrespondent, ist mir aus dem Ratsgebäude nun zugeschaltet. Womit haben die Staats- und Regierungschefs heute begonnen?
Sie haben damit begonnen, dass Sie zunächst einmal einen Special Guest begrüßt haben, nämlich Volodymyr Zelensky, der Präsident der Ukraine, ist hierher gekommen. Das haben die Spatzen in den letzten Tagen hier schon von den Dächern gepfiffen, dass er kommen würde. Das wollte nur keine offizielle Stelle aus Sicherheitsgründen bestätigen. Also Zelensky war hier und gemeinsam mit Ursula von der Leyen und Ratspräsident Charles Michel hatte ein Sicherheitsabkommen zwischen der Europäischen Union und der Ukraine unterzeichnet. Dieses Abkommen ist so etwas wie das Dachabkommen für all die bilateralen Abkommen, die es bereits zwischen einzelnen Mitgliedstaaten und der Ukraine gibt. Die Europäische Union ergänzt diese bilateralen Abkommen nun durch weitere Zusagen. Da soll es zum Beispiel einen Konsultationsmechanismus geben für Krisensituationen zwischen Brüssel und Kiew, die EU-Mitgliedstaaten sagen Hilfe beim Aufbau der ukrainischen Rüstungsindustrie zu. Lautet die Parole dieses Abkommens, dass politisch, finanziell, wirtschaftlich, militärisch und diplomatisch alles so lange und in einem solchen Umfang unternommen wird, dass die Ukraine zum Erfolg geführt werden kann. Wenn ich sage militärische Unterstützung, dann ist damit kein militärischer Beistand gemeint, sondern da geht es dann um Waffenlieferungen und Ausbildung von Soldaten. Volodymyr Zelensky hat sich dafür sehr ausdrücklich bedankt in einem kurzen Statement. Er hat allerdings die europäischen Staaten auch ermahnt, Waffen in größerem Umfang und schneller zu liefern als bisher, denn es gehe jetzt darum, Russlands Illusion zu zerstören, dass es mit diesem Krieg irgendetwas erreichen könne.
Die Ukraine also großes Thema. Großes Thema ebenfalls das Personal. Im Rat hat sich ja bereits eine Mehrheit für ein Personaltableau rund um die bereits von Ihnen genannte Ursula von der Leyen abgezeichnet. Wie weit ist das Ganze gediehen?
Naja, es gibt diesen Vorschlag der drei großen Parteienfamilien, der Christdemokraten, Sozialdemokraten und Liberalen vom vergangenen Dienstag, deren Unterhändler, die wie nach jeder Europawahl benannt worden sind, um dann auszubaldowern, welche Partei Zugriff auf welchen Posten bekommen würde. Dieser Vorschlag liegt also seit Dienstag vor und er kann mit einer Mehrheit im Rat rechnen. Es braucht dafür eine besondere qualifizierte Mehrheit. 20 Staaten müssen mit dabei sein. dann die 65% der Bevölkerung vertreten. Das heißt also, diese Mehrheit kann auch ohne Italien und beispielsweise auch ohne Ungarn zustande kommen. Das sind die beiden Länder, die sich bislang am kritischsten geäußert hat. Viktor Orban hat hier bei der Ankunft nochmal richtig vom Leder gezogen. Er hat davon gesprochen, dass dieses Personaltableau und die Art des Zustandekommens eine Schande sei und dass es geschmiedet worden sei von einer Koalition der Lügen. Zitat Orban. Giorgia Meloni hat hier in Brüssel noch nichts gesagt, aber sie hat sich ja in den vergangenen Tagen in Italien festgelegt, hat davon gesprochen, dass dieses Personalpaket geschmiedet worden sei, wie in einer europäischen Oligarchie, weil Italien eben übergangen worden sei. Das hat nun damit zu tun, dass Italien nicht regiert wird von einer Partei, die eben diesen drei großen Parteifamilien angehört, die im Parlament auch in der jetzt zu Ende gehenden Legislaturperiode die EU-Kommission gestützt hat. Trotzdem, das haben wir gerade zu Beginn der Sendung gehört, bemühen sich jetzt Regierungschefs, die diesem Bündnis angehören, Italien wieder einzubinden, Giorgia Meloni zu schmeicheln, ihr Honig um den Bart zu schmieren. Sie beteuern alle, wie wichtig Italien in der Europäischen Union sei. Man muss dann einfach abwarten, wie heute am späten Abend Giorgia Meloni sich dann verhält, wenn dieses Thema aufgerufen wird.
Dann wird also noch viel Honig geschmiert werden, noch rasch, noch knapp. Was steht sonst noch auf dem Programm?
Naja, für die neue Kommission oder Kommissionspräsidentin soll so etwas wie ein Auftragsbuch geschrieben werden. Die sogenannte strategische Agenda soll hier bei diesem Gipfel verabschiedet werden. Da geht es um die Schwerpunktsetzung für die nächsten 5 Jahre, sozusagen eine Spiegelstrichliste, alles, was die Mitgliedstaaten sich wünschen. Und das wird dann niedergeschrieben, untereinander abgestimmt und der neuen Kommission mit auf den Weg gegeben als Arbeitsauftrag. Und da muss man mal schauen, ob diese Kommission tatsächlich sich so binden lässt oder ob sie auf eigene Spielräume pocht, so wie Ursula von der Leyen dies bisher immer getan hat.
Peter Kapern live aus Brüssel vom Europäischen Rat. Vielen Dank für den Moment. Das Ganze, dieses Personalpuzzle, ist auch Thema in unserem Podcast Der Tag. Meine Kollegin Barbara Schmidt-Matern spricht da über von der Leyen und Co. und zwar mit Klaus Remme. Das Ganze schon seit einer Stunde online oder in unserer Deutschlandfunk-App. Und damit geht der Blick nach Berlin, in die Hauptstadt, ins Parlament dort. Denn im Haushaltsausschuss, aber auch in einer Aktuellen Stunde, wurde da heute die Maskenbeschaffung in der Corona-Pandemie noch einmal thematisiert. Jörg Münchenberg.
Es war ein heftiger Schlagabtausch zwischen Opposition und Ampelregierung zum teuren Schutzmaskenankauf des Bundes während der Corona-Pandemie heute im Bundestag. Auch wenn zu Beginn der Aktuellen Stunde die SPD-Abgeordnete Martina Stamm-Fiebig versicherte, es gehe hier nicht um eine politische Abrechnung mit dem damals verantwortlichen Gesundheitsminister Jens Spahn von der CDU.
Es war eine Zeit der Ungewissheit. Keiner wusste so genau, was da auf uns zukommt und wie man am besten dagegen sich absichern kann. Es ist mir deshalb wichtig, dass diese Aktuelle Stunde nicht zu einer Hexenjagd verkommt. Dennoch halte ich es für notwendig, dass wir kritisch aufarbeiten, was damals passiert ist.
Fakt ist, zu Beginn der Pandemie 2020 hatte Spahns Ministerium Masken zu festen Preisen gekauft, ohne weitere Verhandlungen mit den Lieferanten. Spahn selbst, der heute im Bundestag nicht ans Rednerpult gegangen ist, hat inzwischen eingeräumt, dass das Verfahren nicht perfekt gewesen sei. Auch hätte er, mit dem Wissen heute, weniger Masken gekauft. Doch das wollte Grünen-Fraktionsvize Andreas Audretsch nicht gelten lassen.
Das Chaos war absehbar angesichts völlig wilder Vergabeverfahren, das sogenannte Open-House-Verfahren. Jede Maske sollte für 4,50 Euro abgenommen werden, ohne Begrenzung, völlig freihändig. 500 Millionen standen dafür im Haushalt. Am Ende waren es nicht 500 Millionen, sondern 6,4 Milliarden Euro, die auf dem Einkaufszettel standen.
Vielfach hat das Ministerium später die Bezahlung der Masken verweigert, auch mit Verweis auf Qualitätsmangel. Zahlreiche Lieferanten haben deshalb Klage eingereicht. Einer davon hat vor wenigen Tagen vor dem Oberlandesgericht Köln Recht bekommen. Insgesamt beläuft sich der Streitwert auf mindestens 2,3 Milliarden Euro, worauf die FDP-Abgeordnete Christine Lüttke folgende Rechnung aufmachte.
2,3 Milliarden Euro. Das sind in etwa die Kosten für die Schäden des Hochwassers in Bayern. Oder in einer Sprache, die die CDU-CSU-Fraktion vielleicht auch versteht. Das ist 9,5-mal die Autobahnmaut von Andreas Scheuer.
Die Polemik also unüberhörbar, auch auf Seiten der Union. So stellte Tino Sorge die Grünen auf eine Stufe mit der AfD und Verschwörungstheoretikern, um dann noch einmal an die damalige Situation zu erinnern.
Die Marktlage, daran darf ich noch mal erinnern, 2020 bei Schutzmasken, die war katastrophal. Der Bund hat die Aufgabe der zentralen Beschaffung auf dringende Bitte der Länder und im Übrigen auch auf ganz dringende Bitte der heutigen Koalitionsfraktionäre und der heutigen Bundesregierung übernommen. Und deshalb ist das schon etwas skurril, was hier passiert, dass aus Dingen ein Skandal gemacht wird, der eigentlich keiner ist.
Immerhin, trotz kontroverser Debatte, waren sich heute die meisten Abgeordneten in einem Punkt weitgehend einig. Die Corona-Politik müsse aufgearbeitet werden, auch um aus den gemachten Fehlern damals für die Zukunft zu lernen.
Jörg Münchenberg aus Berlin. Zu unserem nächsten Thema. Seit heute ist ein zentrales Projekt der Ampelkoalition die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts in Kraft. Ausländer, die schon länger in Deutschland leben, können nun schneller die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen. Aber daran gibt es auch Kritik. Gudula Geuter.
Kürzere Fristen für die Einbürgerung, allgemeine Akzeptanz von Mehrstaatigkeit, Wertebekenntnisse. Das sind die wichtigsten Neuerungen im Staatsangehörigkeitsrecht, die seit heute gelten. Regelungen, die umstritten sind.
Einen besseren Anreiz für erfolgreiche Integration, meine Damen und Herren, kann es nicht geben,
sagt Bundesinnenministerin Nancy Faeser, SPD, über die Einbürgerung. Das sei die falsche Reihenfolge, kritisieren dagegen Unionspolitiker. Erst die Integration, dann die Staatsangehörigkeit. Die kann nun, wenn die anderen Voraussetzungen erfüllt sind, bekommen können, wer 5 Jahre lang legal in Deutschland lebt. Bisher waren es 8. Bei ganz besonders guter Integration sollen 3 Jahre genügen. Für Alexander Trom sind diese Fristen zu kurz. Der CDU-Innenpolitiker sagte im Deutschlandfunk:
Da besteht die Gefahr, dass auch Menschen eingebürgert werden, die noch nicht nachhaltig integriert sind, wo noch nicht tatsächlich feststeht, ob die Integration dauerhaft gelungen ist.
Mehrfache Staatsangehörigkeiten werden hingenommen. Kinder ausländischer Eltern können deren Staatsangehörigkeit behalten und außerdem die deutsche bekommen, wenn mindestens ein Elternteil seit mehr als 5 Jahren rechtmäßig in Deutschland lebt und ein unbefristetes Aufenthaltsrecht hat. Bisher waren es 8 Jahre. Die sogenannte Optionsregelung, nach der sich junge Erwachsene entscheiden mussten, entfällt. Verschärfungen gibt es bei der Sicherung des Lebensunterhaltes. Die war bisher Voraussetzung für die Einbürgerung. Es sei denn, die Person hätte es nicht zu vertreten, dass ihr dies nicht möglich war. In Zukunft ist in solchen Fällen, bei Alleinerziehenden oder Menschen mit Behinderung zum Beispiel, noch die Ermessenseinbürgerung möglich. Ein Anspruch besteht nicht mehr. Im Deutschlandfunk Kultur sagte Aydan Özus, SPD, Vizepräsidentin des Bundestages:
Dieser Mythos, man würde kommen und einfach so eine Staatsbürgerschaft bekommen, stimmt ja nicht. Man muss eben arbeiten, man muss genug Geld verdienen, man muss auch richtig hier Teil der Gesellschaft werden, um sich dann überhaupt einbürgern lassen zu können. Aber es soll eben auch attraktiv sein und es soll ein bisschen das Signal geben, wir wollen auch, dass diejenigen, die kommen und die hier wirklich dann sich einbringen und arbeiten, dass sie auch mitmachen können, mitwählen können, richtig eben Teil der Gesellschaft werden können.
Erleichterungen gelten für die Generation der Gastarbeiter und DDR-Vertragsarbeiter. Ein Bekenntnis zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung war schon bisher Voraussetzung der Einbürgerung. Mit Blick auf Antisemitismus, Rassismus und sonst menschenfeindliche Handlungen wird das konkretisiert. Laut Stefan Thome, FDP, muss das neue Recht nicht bedeuten, dass die Zahl der Einbürgerungen steigt. Anders der Deutsche Landkreistag. Man rechne mit doppelt, teilweise 3-mal so vielen Anträgen. So gegenüber der Bild-Zeitung sein Präsident Reinhard Sager.
Gudula Geuter berichtete. Und zu diesem Thema hören Sie auch hier im Deutschlandfunk einen Kommentar nach 19 Uhr. Ebenfalls debattiert im Parlament wurde die von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, SPD, geplante Krankenhausreform. Der Minister, er verteidigte seine Pläne. Volker Fintermann.
Es soll die größte Krankenhausreform seit der Einführung der Fallpauschalen durch Gesundheitsministerin Ulla Schmidt im Jahr 2003 werden, die ihr Parteikollege Karl Lauterbach jetzt umsetzen will. Im vergangenen Jahr wurde erstmals die Grenze von 100 Milliarden Euro bei den Krankenhausausgaben überschritten. Auf der anderen Seite liegt die Auslastung der deutlich über 1.700 Kliniken in Deutschland bei gerade einmal 70%. Die angespannte Lage unter den Kliniken belegt auch der heute vorgelegte Krankenhaus-Rating-Report des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung. Danach bewegen sich 10% der Kliniken im roten Bereich mit erhöhter Insolvenzgefahr und rund ein Drittel ist mit Verlusten konfrontiert. Mit der nun vorgesehenen Reform sollen die Strukturen optimiert werden. Weniger Krankenhäuser und komplizierte Eingriffe nur noch da, wo das auch medizinisch sinnvoll geleistet werden kann. Und mit den sogenannten Vorhaltepauschalen soll die bundesweite Basisversorgung mit Krankenhäusern abgesichert werden. Doch so schlüssig der Plan auch klingen mag, für die Krankenhausplanung sind allein die Bundesländer zuständig. Gesundheitsminister Karl Lauterbach kann hier nur durch neue ökonomische Anreize für die gewünschten Verschiebungen sorgen und hoffen, die Länder und Krankenhäuser von seinem Projekt überzeugen zu können. Das wurde auch in der Debatte deutlich, in der Lauterbach als Werbender auftrat, aber einmal mehr tat er das in der bekannten Art.
Wenn die Krankenhausreform nicht käme, müssten wir davon ausgehen, dass bis zum Jahr 2030 25% der Krankenhäuser in Deutschland in die Insolvenz gingen und es wären zum Teil die Krankenhäuser, die wir für die Versorgung unbedingt benötigen, die Häuser, auf die wir auf keinen Fall verzichten können.
Aber der Opposition kam das gerade recht. Die Union warf Lauterbach einen Alleingang bei der Reform vor, bei dem er nicht auf die Einwände der Länder und der Krankenhäuser hören würde. Allein auch die Union blieb in der Debatte die Antwort darauf schuldig, warum die Länder in den vergangenen Jahren ihren Investitionsverpflichtungen nicht nachgekommen sind, was in erheblichem Maße zu der angespannten Lage beigetragen hat. Darin begründet sich auch die relativ geschlossene Haltung der Bundesländer gegen Lauterbachs Reformpläne, was Tinos Sorge von der Union gleich zu nutzen wusste.
Und deshalb, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Ampel, Sie haben nicht nur beim Klinikatlas jeglichen Konsens und jegliche Orientierung verloren, Sie haben generell Ihr Koordinatensystem im Rahmen dieser Reform verloren, liebe Kolleginnen und Kollegen.
Auf die Bedürfnisse der Kliniken und der Länder müsse deshalb viel stärker Rücksicht genommen werden, fordert die Union. Dem hielt der FDP-Gesundheitspolitiker Andrew Ullmann entgegen.
Es arbeiten mehr Fachkräfte im Gesundheitswesen als je zuvor und trotzdem haben wir zu wenig Personal. Es gibt viele Defizite, Fehlanreize, Über- und Unterversorgung, überbordende Bürokratie und noch fehlende Digitalisierung. Es ist die Verantwortung von uns Bundespolitikerinnen und Politikern und Landespolitikerinnen und Politikern, dieses zu verändern und da sind wir jetzt dabei.
Der Beitrag von Volker Fintermer. Und wir bleiben beim Medizinischen. Seit 2023 sind Impfstoffe gegen RS-Viren verfügbar. Nun spricht die Ständige Impfkommission, die STIKO, eine offizielle Empfehlung aus für alle Säuglinge. Sebastian Kirschner.
Unter Medizinern gilt es als Meilenstein, dass es gegen eine Infektion mit dem RS-Virus endlich Impfstoffe gibt. Die Ständige Impfkommission empfiehlt jetzt ein Prophylaxemedikament für alle Neugeborenen und Säuglinge, unabhängig von Alter und möglichen Risikofaktoren. Bei dem Präparat der Hersteller AstraZeneca und Sanofi handelt es sich um einen Antikörper, der Babys in ihrer ersten RSV-Saison vor dem Erreger schützen kann. Einmal damit geimpft, wirkt der Stoff über 5 Monate. Ziel der Ständigen Impfkommission ist es, mit der Empfehlung dieser Prophylaxe die Zahl der schweren Atemwegsinfektionen und Krankenhausaufenthalte bei Säuglingen und Neugeborenen zu reduzieren. Diese Kinder haben noch keine voll ausgereiften Lungen und Atemwege. Sie erkranken daher häufig schwerer am RS-Virus. Die Empfehlung der STIKO ebnet außerdem den Weg dafür, dass voraussichtlich bereits ab Herbst Krankenkassen die Kosten für die Prophylaxe übernehmen.
Die STIKO empfiehlt eine Impfung zum Schutz vom RS-Virus. Sebastian Kirschner berichtete. Und in Cottbus in Brandenburg, da treffen sich in diesen Tagen die deutschen Bauern. Bauerntag, oft eine laute Veranstaltung, eine Veranstaltung mit zumeist weitreichenden Forderungen. Heute war Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir von den Grünen zu Gast. Und trotz Zugeständnissen von der Politik ist der Unmut weiterhin groß. Aus Cottbus, Christoph Richter.
Wir sind sehr enttäuscht, dass sich bis jetzt unserer Meinung nach nichts getan hat.
Da mache ich jetzt ja wirklich sehr viel, was Bürokratie angeht.
Aber Sie wissen, wie lange das dauert, wenn Sie eine Entscheidung getroffen haben, bis das bei uns ankommt. Ja. Wir erwarten jetzt auch Taten.
Sie machen Druck und ich versuche, was ich kann, umzusetzen.
Der Empfang des Bundeslandwirtschaftsministers Cem Özdemir, Bündnis 90 Die Grünen, auf dem Deutschen Bauerntag in Cottbus war heute Vormittag nicht gerade herzlich. Einige Landwirte trugen Pappschilder in der Hand mit Aufschriften wie »Bürokratie ist keine Lösung« oder »Wir verwalten uns zu Tode«. Während der Rede von Özdemir haben einige Delegierte dem Landwirtschaftsminister demonstrativ den Rücken zugekehrt. Özdemir blieb ungerührt, formulierte aber nochmal sein Verständnis für den Ärger der Landwirte, etwa beim Thema der Kürzungen beim Agrardiesel für Landwirte, die nur teilweise zurückgenommen wurden.
Es war falsch, dieser Beschluss. Er war falsch, weil er ohne Maß und Mitte war. Er war falsch, weil die Betroffenen vorher nicht konsultiert wurden. Er war falsch, weil ein Berufsstand über Gebühr belastet wurde. Und er war auch falsch, weil wenn man beim Agrardiesel kürzt, dann muss man sagen, was die Alternative dazu ist, vorher, bevor man kürzt und nicht danach. Das ist der falsche Weg, die falsche Reihenfolge.
Im Fokus stand das Agrarentlastungspaket der Ampelfraktion. Das würde die Landwirtinnen und Landwirte nicht nur entlasten, sondern sie darüber hinaus im Markt stärken, meint Özdemir.
Mit der Abschaffung von Kontrollen und von Sanktionen bei Betrieben bis zu 10 Hektar landwirtschaftlicher Fläche stärken wir insbesondere die familiengeführten Unternehmen.
Die Genehmigungsverfahren beim Umwandeln von Dauergrünland in nicht landwirtschaftliche Flächen soll künftig wegfallen. Und es geht um die sogenannte steuerliche Gewinnglättung. Das heißt, Einkünfte sollen künftig über 3 Jahre hinweg im Durchschnitt besteuert werden, statt wie bisher die Gewinne eines jeden einzelnen Jahres steuerlich anzusetzen. Und Özdemir hat sich für eine leichte Anhebung der Mehrwertsteuer auf Fleisch ausgesprochen. Damit griff der grünen Politiker einen Vorschlag des Bauernverbands auf.
Wie wäre es, wenn wir gemeinsam diesen Vorschlag annehmen, im Bundestag interfraktionell? Machen wir es endlich, ich bin bereit dazu.
Für den 33-jährigen Landwirt Felix Müller reichen die Zugeständnisse nicht aus. Er hat einen Viehzuchtbetrieb mit 300 Mastbullen im Ammerland, nördlich von Oldenburg.
Definitiv zu wenig, einfach aus dem Grunde, weil man, wenn man auf der einen Seite Bürokratie abbaut und auf der anderen Seite durch neue Gesetze Bürokratie schafft, ist es unterm Strich gleichbleibende Bürokratie und somit absolut zu wenig und nicht das, was uns versprochen wurde.
Aus Cottbus vom Bauerntag berichtete Christoph Richter. Und von Ost nach West zum WDR, zum Westdeutschen Rundfunk, denn Europas zweitgrößtes Medienhaus bekommt eine neue Spitze. Zum zweiten Mal ist es eine Frau. Der Rundfunkrat erwählte heute Katrin Fernau zur Intendantin. An Christine Pott.
In einer 3-stündigen Sitzung haben sich die Kandidatinnen und Kandidaten vorgestellt, ihre Motivation geäußert und sich den Fragen des Rundfunkrats gestellt. Regionalität, Finanzierung, Umstrukturierung und der Rundfunkbeitrag waren die Themen. Es kam zu einer Stichwahl zwischen WDR-Verwaltungsdirektorin Katrin Ferner und Helge Fuest, zweiter Chefredakteur von ARD Aktuell. Am Ende konnte Fernau die ehrenamtlichen Mitglieder des Rundfunkrats von sich überzeugen. Mit 36 von 53 Stimmen. Fernau will den Reformweg im WDR schnell angehen und fordert Mut zu mehr Regionalität. Die Wahl nehme sie aus vollem Herzen an. Neben Katrin Fernau und Helge Fuest standen noch WDR-Programmdirektor Jörg Schönenborn und Elmar Thewissen, der Leiter des ZDF-Studios Washington, zur Wahl. Bereits im Dezember vergangenen Jahres hatte Tom Buro angekündigt, dass er seine zweite Amtszeit als Intendant vorzeitig beenden will. Ein halbes Jahr früher als geplant, zum Jahresende. Einer der Gründe: ab 2025 beginnt eine neue Finanzierungsperiode für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk.
An Christine Pott. Und damit ins Ausland, nach Südamerika, genauer gesagt nach Bolivien, einem zentralen Land in Südamerika. Rund 12 Millionen Menschen leben dort. Und in der Nacht auf heute, da kamen Meldungen, auch Bilder, dass es in Bolivien einen Putschversuch gab. Doch dieser ist wohl nun gescheitert. Anne Herberg.
Es waren chaotische und beunruhigende Szenen vor Boliviens Casa Grande, dem Präsidentenpalast in La Paz. Live auf TV-Bildern war zu sehen, wie da gepanzerte Fahrzeuge nicht nur vorfahren, sondern auch die Tür des Palastes rammen. Uniformierte marschierten auf. Mit dabei auch der ehemalige Armeechef Juan José Zúñiga, der sich Zugang zum Palast verschaffte und die Stimmung zusätzlich anheizte, indem er vor Medien erklärte, das Land könne so nicht weitermachen. Es werde sicherlich ein neues Kabinett geben. Die Streitkräfte wollen die Demokratie umstrukturieren, um sie zu einer echten Demokratie zu machen. Nicht zu einer Demokratie der wenigen Eigentümer, die das Land bereits seit 30, 40 Jahren regieren. Staatschef Luis Arce rief derweil auf der Online-Plattform X zur Achtung der Demokratie auf und forderte Zúñiga auf, die Truppen zu demobilisieren. In einer an Nachrichtenmedien übermittelten Videobotschaft, in der er flankiert von Regierungsmitgliedern auftrat, erklärte Arce: Das Land steht heute vor einem Putschversuch. Heute ist das Land erneut mit Interessen konfrontiert, die dazu führen, dass die Demokratie in Bolivien beschnitten wird. Er rief seine Landsleute dazu auf, sich gegen einen Staatsstreich und für die Demokratie zu mobilisieren. Später ernannte der Staatschef demonstrativ 3 neue Kommandeure für die bolivianischen Teilstreitkräfte. Der neu ernannte Armeechef José Wilson Sánchez befahl allen Truppen, die sich mobilisiert hatten, zu ihren Einheiten zurückzukehren. Kurz darauf zogen sich die Truppen und gepanzerten Fahrzeuge tatsächlich zurück. Inzwischen wurde der rebellierende Ex-General festgenommen. Die Frage aber bleibt, was war da los? Klar ist, Bolivien steckte schon zuvor in einer tiefen Krise, wirtschaftlich und politisch. Einmal, weil die Erdgasreserven knapp werden. Eben jener Rohstoff, der das Wirtschaftswachstum des Landes in den letzten 20 Jahren befeuert hatte. Dem Staat gehen die Devisen aus. Im Land ist es kaum noch möglich, US-Dollar zu tauschen. Das sorgt für sozialen Sprengstoff. Dazu kommt eine politische Krise. Und zwar zwischen Präsident Luis Arce und seinem einstigen Mentor, Ex-Präsident Evo Morales.
Aus Südamerika berichtete Anne Herberg.
Deutschlandfunk, UEFA-Fußball-Europameisterschaft.
Ja, und die Gruppenphase, die ist nun rum. Zeit für ein Zwischenfazit. Mehr dazu von Maximilian Rieger aus unserer Sportredaktion.
Ja, mehr als zwei Drittel der Spiele sind tatsächlich schon durch. Die großen Nationen sind alle durch die Gruppenphase durchgekommen, wenn auch teils mit Problemen, vor allem England. Es gibt Überraschungen wie Rumänien und Georgien, die es in die K.O.-Runde geschafft haben, was ja auch dann so ein Reiz von so einem Turnier ausmacht. An der Organisation gibt es aber teilweise Kritik aus dem Ausland, berichtet Jakob Rüger.
Es ist ein vernichtendes Urteil, das der englische Independent über den EM-Gastgeber fällt.
Das am schlechtesten organisierte Turnier.
Und sogar die renommierte New York Times meint,
Euro 2024 und deutsche Effizienz. Vergessen Sie alles, was Sie zu wissen glaubten.
Die internationale Presse geht hart mit Deutschland ins Gericht, denn es gab sie, die chaotischen Szenen an Bahnhöfen, gestrandete Fans, Verspätungen und Zugausfälle. Ja,
was ist denn da vorne,
Ausgerechnet beim Thema Verkehr hagelt es die meiste Kritik am früheren Organisationsweltmeister Deutschland. David Kidd von der britischen Sun sieht es jedoch gelassen.
Es ist alles gut organisiert, ähnlich wie bei der WM 2006. Okay, damals war die Bahn deutlich verlässlicher. Immer wenn ich mit Deutschen darüber rede, lachen sie, weil die Bahn nie pünktlich ist.
Dass die Deutsche Bahn längst nicht mehr der Goldstandard für Eisenbahnreisen in Europa ist, weiß auch Turnierdirektor Philipp Lahm.
Ja, es gab ja auch vor dem Turnier aus im Land auch schon kritische Worte und ich glaube, das ist normal. Ich glaube, wir haben versäumt, insgesamt als Deutschland in den letzten Jahrzehnten ein bisschen daran zu arbeiten, an der Infrastruktur.
Aber das Fanaufkommen in Bus und Bahn scheint in Stuttgart, München und vor allem Gelsenkirchen unterschätzt worden zu sein. Dass auch in Deutschland nicht alles perfekt funktioniert, ist offenbar eine neue, überraschende Erkenntnis für manchen internationalen Besucher dieser Europameisterschaft.
Und dass die Europameisterschaft ein Stresstest für den deutschen Schienenverkehr ist, das sagt auch der Geschäftsführer der EM GmbH, Markus Stenger. Im ARD-Interview hofft er auf Besserung.
Bei dieser Belastung und bei diesem Druck auf das System, ja, da sieht man auch Missstände in der Bahninfrastruktur in diesem Lande. Die Bahn hat ja auch sich selbst sogar entschuldigt für einige Dinge. Und in dem Kontext hoffen wir, dass es jetzt besser wird für die nächsten Spiele. Aber man muss sagen, die Städte versuchen sich auch da wirklich reinzuhängen und Lösungen zu schaffen. Und in der Masse kriegt man dann trotzdem dennoch gutes Feedback von den Fans, die hier in Deutschland sind.
Und das stimmt ja auch in der Tat. Abseits von den Verspätungen haben viele Fans aus dem Ausland eine sehr gute Zeit in Deutschland gehabt in den vergangenen zwei Wochen. Gerade die Schotten und die Niederländer haben ja große Partys auf den Straßen gefeiert. Das sieht auch Ex-DFB-Sportdirektor Oliver Bierhoff so.
Wunderbare Bilder, die in die Welt gehen, von tollen Stadien mit guter Stimmung. Auch Fans, die sich friedlich, meist friedlich dann auch miteinander auskommen. Tolle Fußballspiele und vor allen Dingen die deutsche Mannschaft hat mit einem emotionalen, leidenschaftlichen Auftritt schon die Herzen der Fans erobert und diese Begeisterung geweckt. Man spürt einfach, die Leute haben Bedürfnis danach, irgendwie sich zu freuen und zu feiern.
So Bierhoff im Deutschlandfunk-Interview, zu hören in der Deutschlandfunk-App. Überschattet wurde der Fußballabend gestern durch einen Angriff auf dem Stuttgarter Fanfest. Das Motiv des mutmaßlichen Täters ist weiterhin unklar. Diana Hörger.
Wie der mutmaßliche Angreifer das Messer trotz der Kontrollen am Eingang auf den Platz gebracht habe, das sei unklar, so der Geschäftsführer der Veranstaltungsgesellschaft Andreas Kroll. Man sei schockiert und versuche künftig noch genauer am Einlass zu kontrollieren, so Kroll. Doch vollständige Sicherheit könne bei einem solchen Fest nicht garantiert werden. Kurz vor 23 Uhr hatte es auf dem Schlossplatz gestern beim Spiel zwischen der Türkei und Tschechien eine Auseinandersetzung gegeben. Polizeibeamte waren direkt eingeschritten. Ein 25-jähriger syrischer Der Tatverdächtige wurde festgenommen. Laut Polizei hat der Mann 3 weitere Männer mit einem Messer verletzt, teilweise sogar schwer. Mittlerweile schwebe aber keiner der Verletzten mehr in Lebensgefahr, so eine Polizeisprecherin. Über den Hintergrund der Auseinandersetzung ist bisher nichts bekannt. Der Platz vor dem Stuttgarter Schloss wurde von der Polizei in der Nacht noch geräumt und wegen der Ermittlungen gesperrt. Mittlerweile ist der Platz wieder freigegeben für Besucher.
Informationen aus Stuttgart waren das von Diana Hörger.
Und das waren Sportinformationen von Maximilian Rieger. Vielen Dank. Hier folgt gleich, wie eingangs gesagt, unser Hintergrund zur US-Filmindustrie. Und ab 19.05 Uhr dann unsere Kommentare für den heutigen Tag. Unter anderem geht es darin um die Masken-Deals, um neues Staatsangehörigkeitsrecht und auch um den Bauerntag. Das alles, wie gesagt, ab 19.05 Uhr hier im Deutschlandfunk. Damit enden Sie diese Informationen am Abend für heute. Mein Name ist Moritz Küpper. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihnen noch einen schönen Abend.